In den Predigten am Sonntagmorgen gehen wir gerade abschnittsweise durch das Johannesevangelium. Heute kommen wir zu einer höchst spannenden Situation, einer Geschichte, die dramatischer kaum sein könnte. Jesus ist gerade mit seinen 11 verbliebenen Jüngern in den Garten gegangen, dem Garten Gethsemane. Hunderte von Soldaten kamen mit dem 12. Jünger, Judas, dem Verräter, auch in den Garten, hin zu diesem Garten, um Jesus gefangen zu nehmen. Und Jesus hat eindrucksvoll seine Macht gezeigt. Allein bei dem Wort, ich bin es, fielen alle bewaffneten Soldaten und Priesterknechte, hunderte Männer, rückwärts auf den Boden. Doch Jesus flieht nicht. Er stellt sich den Soldaten. Er ergibt sich freiwillig. Er ergibt sich freiwillig seinen Henkern. Und er befiehlt mit Autorität, dass sie seine Jünger gehen lassen sollen. Dass sie seine Jünger freilassen sollen. Für einen Moment scheint also die ganze Situation sich zu entspannen. Die Soldaten, sie kamen mit Fackeln und mit Lampen und mit Waffen zu Hunderten in diesen Garten. Und sie haben wohl erwartet, dass sich Jesus bestimmt nicht freiwillig binden lässt. Sie haben mit Gegenwehr gerechnet. Aber hier, zum Erstaunen aller, stellt sich Jesus. Er geht ihnen entgegen und sagt, ich bin es. Lass diese gehen. Es sieht gerade so aus, als würde es doch ein ruhigerer Abend als erwartet für die Soldaten. Und da droht plötzlich die Lage zu eskalieren. Lest mit mir Johannes Kapitel 18, die Verse 7 bis 11. Johannes Evangelium Kapitel 18, die Verse 7 bis 11. Da fragte er sie wieder, gerade nachdem sie einmal auf den Boden gefallen sind. Wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt wurde, dass er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechts aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Es ist eine Notsituation. Eine Situation, die wir uns hier wahrscheinlich kaum vorstellen können. Hier wird einfach ein Mann, ein Lehrer, ein Freund in der Dunkelheit ganz plötzlich aus dem Kreis seiner Schüler gerissen, gefangen genommen, wie ein Verbrecher. Der Mann, dem seine Schüler nach 3 Jahren nicht ein einziges Fehlverhalten nachweisen konnten. Doch nun diese schreckliche Begebenheit. Judas verrät ihn für Geld, aus Habsucht, und er führt die Soldaten hin zu diesem Garten. Und Jesus wehrt sich nicht. Soll jetzt tatsächlich alles aus sein? Ist jetzt die ganze Hoffnung der Jünger dahin? In solchen Situationen ist es schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich glaube, soweit können wir das nachempfinden. Es ist schwer, in solchen Situationen sein Handeln besonnen abzuwägen. Doch eine Wahl muss getroffen werden. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel In der Not, Schwert oder Kelch? Schwert oder Kelch? Das sind die beiden Optionen, die uns dieser Text hier aufzeigt. Und darum schauen wir uns als erstes an, Simons Schwert. Simon Petrus ist der auffälligste Jünger. Derjenige, der sich am schnellsten zu Wort meldet, derjenige, der oft als erstes reagiert, derjenige, der vorangeht. Dabei gibt er nicht immer das beste Bild ab. Einige seiner Worte und Taten sind doch eher unüberlegt und vorschnell. Doch gerade weil bei Simon Petrus auch einige charakterliche Schwächen hervortreten, ist er, glaube ich, der Jünger, mit dem sich viele gut identifizieren können. Viele von uns. Die wir doch wissen, auch wir haben so viele Fehler, so viele Schwächen, hauen so oft irgendwo mit unseren Worten oder Taten daneben. Hier in dieser dramatischen Situation greift Petrus zum Schwert. Wahrscheinlich war es eine Art Dolch oder ein Kurzschwert, das er mitführte. Die Römer haben das Mitführen von Waffen während der jüdischen Feste zwar eigentlich untersagt, das war verboten, doch Fischer und Handwerker haben wohl immer ein wenig Werkzeug dabei. Simon Petrus, er sieht, wie Judas den Herrn verraten hat, wie die römischen Soldaten und die Priesterknechte Jesus gefangen nehmen wollen, und es schlägt bei ihm Alarm. Er hatte doch nach dem Abendmahl Jesus geschworen: Niemals werde ich dich verleugnen. Mein Leben will ich für dich lassen. Und nun? Ist jetzt der Augenblick gekommen? Ist jetzt der Augenblick gekommen, wo er sein Wort wahr machen muss? Er zückt entschlossen sein Schwert und er haut drauf los. In dieser Not ist seine erste Wahl, das erste, was ihm in den Sinn kommt, zu seiner Seite zu greifen und sein Schwert zu ziehen. Wir wissen nicht genau, worauf er zielte. Einige Ausleger denken, er wollte vielleicht Judas treffen. Andere, dass er vielleicht einfach nur auf dem nächststehenden Mann einschlug. Relativ sicher können wir uns allerdings sein, dass er wohl mehr Schaden anrichten wollte, als sein Angriff am Ende erreichte. Er schlug Malchus, dem Knecht des hohen Priesters, das rechte Ohr ab. Johannes gebraucht sogar eine Verniedlichungsform. Man könnte übersetzen, er schlug ihm das Öhrchen ab oder vielleicht das Ohrläppchen. Sein Hieb war zwar mutig, aber ziemlich unbeholfen. Und seine Strategie wirft auch so einige Zweifel auf. Was genau wollte er eigentlich erreichen? Gegen Hunderte von bewaffneten Soldaten mit seinem Dolch. Und offensichtlich keinem besonders großen Kampfgeschick. Eine merkwürdige Situation, oder? Und alle vier Evangelisten berichten uns von diesem Ereignis. Es ist allen, die Geschichte Jesus aufgeschrieben haben, ist dieses hängen geblieben, ist dieses wichtig gewesen, ein Ereignis von Bedeutung. Johannes ist aber der Einzige, der den Angreifer und das Opfer mit Namen nennt. Simon Petrus war der Schläger, Malchus das Opfer. Vermutlich waren beide schon gestorben, als Johannes ihren Namen aufschrieb, sodass sie durch die Identifizierung keinen Schaden mehr erfahren konnten. Es zeigt aber auch, dass Johannes sich nicht scheut, dass Zeitzeugen die Echtheit des Berichts nachforschen können. Er nennt hier den Namen, und es wird nicht schwer gewesen sein, hier herauszufinden, gab es überhaupt diesen Malchus, diesen Knecht des hohen Priesters? Simon Petrus' Schwertschlag ist gut nachvollziehbar. Es ist diese Reaktion, die wohl als erster Impuls vielen von uns durch den Kopf gehen würde. sich wehren. Mutig, aber unbedacht. Gut gemeint, ohne Zweifel, aber doch ziellos, unüberlegt. Mehr wie eine Kamikaze-Aktion als ein Rettungsversuch. Der Zweck heiligt die Mittel, heißt es, wenn eine Tat als gut bewertet werden soll, obwohl so manches in der Entstehungsgeschichte fragwürdig bleibt. Und mit Sicherheit war Simons Absicht gut. Doch sein Mittel der Gewalt wird dadurch nicht geheiligt. Jesus gibt eine klare Zurechtweisung. Simons Tat ist gut nachvollziehbar, aber Jesus gibt eine klare Zurechtweisung. Am deutlichsten schreibt es Matthäus auf. Er berichtet in Matthäus 26, Vers 52 und folgend: Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Und hier in Johannes erwähnt der Evangelist noch den Zusatz: Stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Jesu Ermahnung ist ziemlich deutlich. Bei allem Verständnis der Notsituation, und ganz ehrlich, Jesus war derjenige in größter Not. Aber Jesus lässt es nicht einfach laufen. Er schaut nicht einfach drüber weg. Er lässt es nicht unkommentiert, sondern er ermahnt seinen aufbrausenden Jünger sehr, sehr scharf. Er zeigt ihm in nur wenigen Worten auf: Wenn du jetzt mit Gewalt umgehst, wirst du dir selber schaden. Gewaltverbrecher werden auch gewaltig gerichtet werden. Das ist eine allgemeine Regel. Hier in dieser Welt. Wer mit Gewalt beginnt, der gerät in eine Gewaltspirale. Selbst mächtige Mafiabosse oder Drogenbarone, die eine Zeit lang scheinbar alles in ihrer Gewalt haben und mit harter Hand regieren, sie begegnen in den allermeisten Fällen irgendwann einem Stärkeren, der sie wiederum gewaltsam überwindet. Entweder ein Konkurrent oder der Staat, das Gesetz. Oder am Ende der Tage das Gericht Gottes. Und das ist zum anderen auch gerecht. Gewaltverbrechen fordert Vergeltung. Ja, hier in dieser Situation, Jesus hatte gerade bestimmt, dass er freiwillig, kampflos mitgeht. Er hat sich ergeben. Er hat sich ergeben der staatlichen Gewalt. Die Römer waren die Herrscher in dem Land. Die rechtmäßigen Herrscher. Und selbst die Priesterknechte symbolisierten auch eine Gewalt des Staates. Und Jesus hat sich ihnen freiwillig ausgeliefert, ausgehändigt. Und er hat nur gefordert, dass dafür seine Jünger frei ausgehen dürfen. Petrus hat nun alle in äußerste Gefahr gebracht durch seine Gewalttat. Es ist ein großes Wunder, dass die Soldaten Petrus und die Jünger trotzdem fortgehen ließen. Also Petrus, steck dein Schwert weg. Außerdem, Petrus, dein Angriff zeigt, wie wenig du die geistliche Realität verstehst. Es fehlt Jesus nicht an Hilfe noch an Kraft. 12 Legionen Engel würden in einer Sekunde eingreifen können. Simon Petrus, dein Schwert ist nicht bestimmt als Schutz und Hilfe für den Sohn Gottes. Das ist anmaßend. Was für ein Missverständnis. Denkst du, dass das Leben von Jesus Christus in deine Verantwortung gegeben wurde? Und Jesus ermahnt ihn sogar schließlich, du handelst gegen Gottes geoffenbarten Willen der Schrift. Jesus hatte es seinen Jüngern mindestens dreimal angekündigt. Die ganze Bibel ist voll Verheißungen, voll Ankündigungen dessen, dass der Christus leiden muss. Die Gefangennahme und dann auch der Tod ist der von Gott festgelegte Teil, die göttliche Bestimmung für Jesus, für diesen Knecht des Herrn. Simon Petrus, willst du Jesus am Gehorsam gegen Gottes Ratschluss hindern? Jesus ist hier immer noch der weise Lehrer und er weist seinen Jünger ruhig, aber scharf zurecht. Dieser Schwerthieb Simon Petrus offenbart ein einschneidendes Problem im Leben von ihm, von Simon. Ein einschneidendes Problem. Etwas, was wir alle zu einem gewissen Teil auch in unserem Leben finden. Mangelndes Verständnis und mangelnde Selbstbeherrschung. Simons Schwert wirkt auf den ersten Blick wie ein starker, ein mutiger, ein heldenhafter Einsatz für das Gute, für die Gerechtigkeit. Jesus offenbart, Simons Schwert zeigt eine doppelte Schwäche. Mangelndes Verständnis und mangelnde Selbstbeherrschung. Auf der einen Seite hat Petrus, wie übrigens auch die anderen Jünger, einfach noch nicht verstanden. Und zum Teil wollten sie auch nicht verstehen, was Jesus sie 3 Jahre lang gelehrt hat. Und auch jetzt gerade zuletzt in den Abschiedsreden sehr deutlich gemacht hat, dass er gehen muss. Dass er gehen muss. Aber dass alles in Gottes Ratschluss, in Gottes Plan ist. Er hat sie vorbereitet auf diesen Abschied. Er hat sie 3 Jahre lang gelehrt, dass sie anders leben müssen, als die sündige Natur es vorgibt. Dass ihm zu folgen nicht nur bedeutet, ihm hinterherzugehen, sondern von ihm zu lernen, was es heißt, Gott zu gehorchen. Aber zum Verstehen gehört auch zu beachten oder zu merken, was der Lehrer gesagt hat, was Gott in seinem Wort befiehlt. Jesus hat seine Jünger zum Beispiel in der Bergpredigt gelehrt, widersteht nicht dem Bösen. Das heißt, widersteht dem Bösen nicht mit Gewalt, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Ein deutlicher Aufruf zur Gewaltlosigkeit, eine Mahnung, die Gehorsam verlangt. Doch Petrus, wie auch die anderen Jünger, haben vieles nicht verstanden und darum auch nicht weiter beachtet. Sie haben aber nicht nur einzelne Anordnungen Jesu nicht beachtet, sie haben auch den ganzen Auftrag Jesu nicht verstanden. Als Jesus die Jünger in Matthäus 16 fragt, wer sie glauben, dass er sei. Wer bin ich? Was glaubt ihr, wer ich bin? Bei all diesen falschen Meinungen der Welt. Da ist wieder Petrus der Erste, der laut ausspricht, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Eine wunderbare Erkenntnis. Von Gott gegeben. Jesus ist der von Gott versprochene Retter, der Christus. Als Jesus nur einen kleinen Augenblick später ankündigt, wie er denn retten wird als der Christus, nämlich durch seinen Tod. Da tritt Petrus ihm wieder entgegen und sagt, das wird keinesfalls wieder dir widerfahren. Und Jesus antwortet ihm hart: Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Deine Gesinnung ist falsch. Du hast nicht verstanden, worum es geht. Nach deiner geistlichen Erkenntnis greifst du hier wieder ganz in die menschliche Gesinnung. Eine fleischliche Gesinnung statt eine geistliche, auf Gott gerichtete Gesinnung. Sie führt zu diesem großen Unverständnis. Sie haben nicht verstanden, warum Jesus sterben muss. Sterben als ein Stellvertreter. Der Gerechte für Ungerechte. Der Heilige für Sünder. Sterben, um die Schuld von anderen, von Sündern, wie wir es sind, zu bezahlen. Anders ist kein Friede, keine Gemeinschaft mit Gott möglich. Das Unverständnis wird dann durch die Unbeherrschtheit umso schlimmer. Lukas berichtet uns in Lukas 22, Vers 49 von der gleichen Situation. Als aber die, welche um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Alle Jünger haben das gefragt. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Impuls, diese Frage, die sich aufdrängte, die war in allen Jüngern: Sollen wir kämpfen? Sollen wir draufschlagen? Alle Jünger dachten genau an diese Lösung als allererstes in der Not. Und sie tun das Richtige in ihrem Unverständnis, in ihrer Unwissenheit, in ihrem Unverständnis. Sie fragen Jesus: Herr, sollen wir? Sollen wir? Doch da war einer von ihnen, und Johannes erinnert sich, das war Simon Petrus, der schlug dem Knecht des Hohenpriesters das rechte Ohr ab. Er wartete nicht auf die Antwort von Jesus. Er konnte sich selbst nicht beherrschen. Er konnte sich nicht gedulden. Er konnte nicht innehalten, zu überlegen, was richtig ist, innehalten und hören, was Jesus sagt. Er zieht sein Schwert und haut drauf. Die Bibel ist so ehrlich. Als Petrus wachen sollte und beten, da schläft er ein, wie auch die anderen Jünger. Und da, wo er sich ruhig zurückhalten sollte, da widerstrebt er durch seinen unbeherrschten Eifer. Wisst ihr, von Natur aus, von unserem menschlichen Wesen, treibt uns die Sünde immer in die falsche Richtung. Die menschliche Gesinnung geht nie automatisch den richtigen Weg. Mangelnde Selbstbeherrschung, gepaart mit mangelndem Verständnis für die Situation, für das Leben, für den Plan Gottes, das zeigt das Schwert Simons. Und darum entscheidet sich Simon Petrus für das Schwert, weil er nicht versteht und nicht kontrolliert. Jesus gebraucht ein anderes Mittel in dieser Not. Und das ist der zweite Punkt, Jesu Kelch. Jesus spricht von einem Kelch, den der Vater ihm gibt. Dieser Kelch ist nicht materiell, wie das Schwert Simons, sondern ein Bild, eine Metapher. Wenn im Orient jemand zu sich nach Hause eingeladen hat, dann war es häufig der Hausherr, der Gastgeber, der bestimmte, was für eine Speise und was für ein Getränk die Gäste bekommen sollten. Keine Sorge, bei unserem gemeinsamen Mittagessen gleich werden wir das anders handhaben. Das war aber der Brauch. Der Gastgeber bestimmte, was der Gast bekommt. Und dieses Bild wird in den Psalmen und Propheten häufig gebraucht, um zu beschreiben, was Gott einem Menschen oder einem Volk bestimmt hat. was er den Menschen zuweist. Und in diesem Kontext ist dann die Rede von einem Kelch des Trostes für sein bedrängtes Volk oder dem Becher des Heils und des Segens für die, die an Gott glauben. Aber dann auch der Kelch des Zorns, einen Taumelbecher aus der Hand des Herrn, einen Kelch voll Glutwind. Segen und Fluch, Beistand oder Gericht hängt vom Inhalt des Kelches ab, den Gott darreicht. In unserer Stelle hier spricht Jesus deutlich von einem Leidenskelch, dem Kelch der Trübsal, dem Kelch des Zorns aus Gottes Hand. Diese Welt, ja jeder Sünder, der die Gebote Gottes gebrochen hat, der hat keinen Freudenkelch, sondern den Zorneskelch verdient, das Strafgericht Gottes. Jesus ist der Christus, der Messias, der Retter, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, sündlos und gerecht, aber nicht, um einfach für sich den Segenskelch zu empfangen, sondern als erstes, um den Zornesbecher zu trinken, um das auf sich zu nehmen, was wir eigentlich hätten trinken müssen. Es war der Ratschluss Gottes. Wir sprechen von dem Bund der Erlösung, dass Jesus als Retter kommt nach dem Plan Gottes, nach diesem einvernehmlichen Bund und er den angesammelten, gerechten, heiligen Zorn, das Leid und die Strafe, die wir verdient haben, an unserer Stelle bis zum letzten Schluck austrinkt. Warum? Damit wir auf der anderen Seite den Kelch des Heils, des Trostes, des Segens empfangen können. Wie wir es auch im Anschluss als Gemeinde beim Abendmahl feiern wollen. Der Kelch, von dem Jesus hier spricht, ist aber ein bitterer Leidenskelch. Und bevor Jesus diesen Kelch in der Not wählte, anstatt des Schwerts Simons, musste er selber ernsthaft kämpfen. Er musste Gehorsam lernen. Er musste für das Richtige und Göttliche als Mensch ringen. Es fiel ihm nicht einfach so zu. Es war keine einfache Wahl. Matthäus gibt uns einen sehr klaren Einblick in diesen geistlichen Kampf, den Jesus zu führen hatte. Noch bevor die Soldaten zum Garten Gethsemane kamen, da wirft sich Jesus in großer Seelennot, in Bedrängnis auf den Boden und betet voller Angst und Schrecken. Und hier sehen wir eine Entwicklung in seinem geistlichen Kampf. Zuerst bittet er um mögliche Verschonung. Matthäus 26, Vers 39, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Dann geht er zurück und er schaut in Liebe nach seinen Jüngern. Unfassbar, wie in dieser Seelennot, wie doch seine Liebe so stark ist, dass er immer wieder nach seinen Jüngern schaut. Aber die sind eingeschlafen und sie beten nicht mit ihm, worum er sie gebeten hatte. Also geht er wieder ein Stück weiter weg und er wirft sich wieder zu Boden. Und zum zweiten Mal betet er und hier scheint eine Erkenntnis gereift zu sein, dass dieser Kelch unumgänglich ist. Und Jesus ringt sich zur Bereitschaft hindurch. Vers 42, wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und so betet er noch ein drittes Mal. In unserem Predigttext ist aus dieser errungenen Bereitschaft, aus dieser Erkenntnis, dieser Kelch ist unumgänglich, eine entschlossene Ergebung geworden. Hier Johannes 18, Vers 11. Hier sagt er jetzt, den Kelch, den der Vater mir gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Seht ihr diese Entwicklung? Diesen geistlichen Kampf. Diese errungene, erkämpfte Entschlossenheit zum Gehorsam. Jesus ist so weit, sich entschieden gegen einen Verzicht dieses Kelches zu wehren. Nein, er will jetzt diesen Kelch des Zorns aus der Hand des Vaters nehmen. Keine einfache Wahl. Weiterhin begleitet von großer Seelennot und Angst. Jesu Schweiß wurde zu Blutstropfen. Aber jetzt will er bereitwillig das aus der Hand des Vaters empfangen, was der Vater ihm zugedacht hat. Das ist das, was Gott in seiner Weisheit bestimmt hat. Nichts soll ihn daran hindern, das zu empfangen, das anzunehmen, was Gott austeilt. Jesus ordnet sich entschlossen, bereitwillig, ja mit völliger Gewissheit Gott unter, indem er das zugedachte Leid jetzt annimmt und den Weg bis zum Ende gehen will, den Kelch bis zur Neige trinken will. Und niemand soll ihn daran hindern. Jesus wählt in der Not den Kelch aus Gottes Hand, anstatt das Schwert aus Simons Hand zuzulassen. Heute Morgen möchte ich auf drei wichtige Anwendungen aus diesem Text hinweisen. Erstens, unterscheide das Schwert des Geistes und das Schwert des Fleisches. Jesu Ermahnung gegen Petrus ist keine Aufforderung an uns Christen, einfach immer nur passiv zu sein, immer tatenlos, immer teilnahmslos zuzusehen. Gott fordert uns in seinem Wort sehr deutlich auf, zu kämpfen. Er fordert uns Christen auf, ausdrücklich zu kämpfen. Doch die Bibel unterscheidet dabei, und das ist sehr wichtig, zwischen zwei Bereichen. Den natürlichen oder leiblichen Bereich und dem geistlichen Bereich. Epheser 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, dieser natürliche Bereich, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Aha. Das ist der Bereich, wo Christen zu kämpfen haben. Und dann ein paar Verse später sagt er, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Kein geschmiedetes Stahl. Gottes Wort. Das ist unsere Waffe. 2. Korinther 10, Vers 3 und folgend. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, schreibt Paulus, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, also in der Gewohnheit oder nach dem Maßstab mit den Mitteln des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und neben jenen Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Als Christen müssen wir kämpfen. Und im Neuen Testament werden wir vielfach dazu aufgerufen. Aber nicht mit fleischlichen Waffen. sondern mit dem Schwert des Geistes, den geistlichen, gottgegebenen Waffen, den Waffen der Gerechtigkeit. Als Soldat oder Polizist dürfen wir natürlich auch als Christen die Waffen im Dienst für den Staat nach dem geltenden Recht gebrauchen. Auch als Bürger haben wir die Pflicht zur Verteidigung der Schwachen, wenn es nötig ist. Doch in der Ausbreitung des Evangeliums, des Reiches Gottes, ist Gewalt niemals eine Option. Niemals. Keine körperliche Gewalt, keine menschlichen Waffen, keine erzwungene politische Durchsetzung von Glaubenslehren oder einer Religion dient der Mission und der Ausbreitung der Gemeinde. Darum ist uns die Trennung von Kirche und Staat so wichtig. Wir glauben, dass Stellen wie diese hier es so klar betonen. Dem Staat, der Obrigkeit, ist das Schwert anvertraut. Zum Schutz und zur Strafe, aber nicht das geistliche Schwert. Und die Tatsache, dass hier Knechte der Priester wie Malchus mit den Römern mitgehen, um Jesus gefangen zu nehmen, zeigt hier ein verkehrtes Bündnis. Und wir Christen sollten diesen Fehler nicht begehen. Karl der Große war ein mächtiger Herrscher im 8. Jahrhundert. Ihm wurde der Titel verliehen, Defensor Ecclesiae, Verteidiger der Kirche. Warum? Weil er mit seinen Soldaten, mit seinem großen Heer, gegen die Nichtchristen kämpfte. Gegen alle anderen Andersgläubigen, gegen alle anderen Religionen. Berüchtigt sind seine grausamen Kriege gegen die Sachsen hier in Deutschland, denen er mit seinem Schwert die Wahl ließ, Taufe oder Tod. Und das Christentum breitete sich aus. Das christliche Abendland. In fast allen Jahrhunderten sind Christen immer wieder der Versuchung nachgegangen, das scheinbar Gute, das scheinbar Gerechte mit dem Schwert Simons zu erzwingen, mit Gewalt, mit Waffen, mit Zwang. Viele geistliche Erweckungen wurden verfolgt von grausamen Kriegen, weil in der Not das fleischliche Schwert viel näher scheint als das geistliche, viel kräftiger scheint, viel überzeugender als das geistliche. Doch der Glaube lässt sich niemals durch das fleischliche Schwert beweisen. Und ihr könnt nachvollziehen, wir können sehen, auch in unserer heutigen Zeit, wie groß die Versuchung ist, zu sagen, wäre es nicht gut, wenn die Politiker, wenn ein Staat doch einfach mal eine Religion wie den Islam verbieten könnte. Mit staatlicher Gewalt unterbinden. Nun, das ist nicht die Weise, wie die Bibel uns lehrt, zu missionieren. Das ist nicht die Weise, wie die Bibel uns lehrt, das Christentum zu schützen. Es ist das Schwert Simons. Johannes Calvin, er schreibt, wie grundverkehrt von Petrus, dass er seinen Glauben mit dem Schwert beweisen will, den er tatsächlich nicht einmal mit seiner Zunge beweisen kann. Das Schwert ist oft das schwächere Mittel. Wir können aber auch im Reden, gerade mit der Zunge, fleischlich dreinschlagen. Und auch hier müssen wir die Schwerter unterscheiden. Ich hörte einmal von einer jungen Frau, die wurde eingeladen zu einer christlichen Jugendtreff, einer Jugendstunde. Und sie kam nun zum allerersten Mal in diese Jugendstunde, sie kam aus der Welt, aber sie war neugierig. Sie beobachtete Christen und sie wollte wissen, worum geht es hier? Und als sie den Raum betrat, bat der Jugendleiter alle anderen Jugendlichen rauszugehen, damit er allein mit dem Mädchen reden kann. Und das Erste, was er ihr erklärte im Gespräch unter vier Augen, sie könne nicht mit einer Hose hier zur Jugendstunde kommen. Es ziemt sich nicht für eine Frau, eine Hose zu tragen. Ihr könnt euch vorstellen, diese junge Frau, sie fühlte sich so gedemütigt und verurteilt, dass sie nicht gerne wiederkam. Unbarmherzige oder unweise Worte oder Taten, sie können Menschen, bildlich gesprochen, in einer Weise das Ohr abhauen, dass sie durch den falschen Eifer von Christen nicht mehr das Evangelium hören. Und ich habe schon von so vielen Menschen gehört, die keine Gemeinde mehr aufsuchen, die nicht mehr bereit sind, einen Gottesdienst zu besuchen, weil sie irgendwann in der Vergangenheit so lieblose Worte und so unbarmherziges Verhalten erfahren haben von Christen, als hätte man ihnen das Ohr abgeschlagen. Sie sind taub geworden für die christliche Botschaft. Weil Christen, die es vielleicht sogar gut meinten, ihre Zunge in fleischlicher Weise gebraucht haben, um draufzuschlagen. Hier meinen Christen, geistlich zu kämpfen und schlagen doch in fleischlicher, in liebloser, in unweiser und schädlicher Weise zu. Lukas berichtet uns übrigens, dass Jesus das Ohr des Knechtes berührte und durch ein Wunder heilte. So geht es auch mit den seelisch verletzten Menschen. Die echte Begegnung mit Christus kann allen Schaden heilen. Christus kann dennoch mit seinem Evangelium durchdringen und so manche Wunden heilen. Aber so wie Jesus den Petrus ermahnt, gilt auch uns diese scharfe Zurechtweisung. Wenn wir unsere Zunge nicht geistig, sondern fleischlich als Waffe gebrauchen, stecke dein Schwert weg. Du sinnst nicht auf das, was Gottes ist. Das Schwert des Geistes, mit dem wir kämpfen sollen, kann aber auch wehtun. Aber nicht aufgrund von Lieblosigkeit, sondern aufgrund der Wahrheit Gottes. Mit dem geistlichen Schwert umzugehen bedeutet, die Schrift zu verstehen, das Wort Gottes zu kennen und diesem Wort zu gehorchen, sich darin zu üben, durchzuringen, ein geheiligtes Leben zu führen. Und dann diese Bibel richtig auszulegen, anzuwenden, mit dem Wort Gottes zu ermahnen, da wo es nötig ist, zu überführen, aber nicht aus menschlichem Stolz, nicht aus irgendeinem eigenen Vorteil heraus, sondern um die Gewissen zu überzeugen, um Wahrheit von Lüge zu trennen. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß. Das ist erstmal ein Ziel. Wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Und er zählt hier noch eine weitere Liste auf, bis er dann schließt, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. das Reden der Wahrheit in der Erkenntnis der Schrift ist der Kampf mit dem Schwert des Geistes. Und das Ganze mit Selbstbeherrschung. Nicht einen Anstoß geben aufgrund von fleischlichem Denken und fleischlichem Reden und fleischlichem Handeln. Nein, Paulus, er war geschickt darin. Er war sehr, sehr eifrig darin, mit seinem Leben bloß keinen Anstoß zu geben. Damit das Schwert des Geistes wirklich durchdringen kann. Er war bereit, dem Kampf gegen die eigene Sünde zu kämpfen. Gegen die eigene Unbeherrschtheit, gegen das eigene Unverständnis. Aber dann mit der Wahrheit gegen alle lügenhaften Gedanken und Lehren anzugehen. Das ist der Kampf des Christen. Für das ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Der Kampf gegen die Listen des Teufels, gegen die Verdrehung der Schrift, gegen die falschen Lehren, gegen die unbiblische Praxis, gegen Gesetzlosigkeit und gegen Gesetzlichkeit. Gegen alle fleischlichen Gebärden. Mit dem Schwert des Geistes zu kämpfen, heißt darum zu ringen, dass das wahre Evangelium Gottes bekannt wird. Und zwar nicht mit der Drohung Taufe oder Tod, sondern mit der Botschaft des Gesetzes, das hindurchdringt, geistlich bis ins Herz. Und der Verkündigung der Gnade, die die Herzen erhebt zu Gott. So breitet sich das Reich Gottes aus, durch die Erkenntnis der Wahrheit. Unterscheide das Schwert des Fleisches und das Schwert des Geistes. Zweitens, lerne deinen Kelch aus Gottes Hand zu empfangen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir verstehen, dass er den bitteren Kelch des Zorns an unserer Stelle getrunken hat, dann dürfen wir den Kelch des Segens, des Heils genießen. Doch in der Vorsehung Gottes gibt uns der Vater auch als Christen bei Zeiten einen Kelch des Leids. Schlücke der Trübsal. Jakobus und Johannes, sie malten sich die Freude des Heils schon aus, wo sie sitzen mit Jesus, dem König, und jeder einen großen, vollen Becher. Und sie wollten sitzen an den Ehrenplätzen, zu Rechten und zu Linken. Und Jesus fragt sie in Markus 10, Vers 38, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Das heißt nicht, dass Christen doch noch einen Zorneskelch, einen Kelch des Gerichts nehmen müssen. Aber eben doch auch einen Leidenskelch. Ähnlich wie Jesus. Einen Kelch der Trübsal, der Angst, der Not. Und den Christen dient es zur Heiligung, zur Züchtigung, zum Erlernen der Selbstbeherrschung, zum Wachstum in der Erkenntnis, zum Schutz gegen Sünden, als Prüfung des Glaubens und zu so manchen anderen weisen Zwecken. Es sind Irrlehrer, ausnahmslos Irrlehrer, die dir erzählen wollen, dass Christen kein Leid und kein Schmerz mehr in diesem Leben zu erfahren haben. Es ist eine absolut unchristliche und unbiblische Lehre. Doch wenn du in schweren Stunden, in Situationen der Not gerätst, dann ist das Bild des Kelches aus der Hand des Vaters ein trostreiches Bild, eine Hilfe. Es ist ein Kelch, den Gott, der Vater, darreicht. Jesus erkannte in dieser Not, dieser Kelch kommt nicht von den Römern, die gerade zu Hunderten auf mich einstürmen. Dieser Kelch kommt nicht von den Priestern, die mich schon seit Anfang an hassten. Dieser Kelch kommt nicht von Judas, der mich schändlich verraten hat. Dieser Kelch kommt von meinem Vater. Die Souveränität Gottes ist der größte Trost in leidvollen Zeiten. Es ist Gott, der alles in Kontrolle hat. Es ist Gott, der mir diesen Kelch darreicht. Der Kelch, dieses Bild des Kelches zeigt aber auch, dass es ein Maß hat. Ein von Gott bestimmtes Maß. Es ist keine Flut, es ist kein Meer, es ist kein Ozean, sondern Gott gibt in seiner Weisheit bei Zeiten einen bitteren Kelch. Aber nicht so, dass wir ertrinken. Nicht zu unserem Verderben, sondern zur Genesung. Wie so manche Medizin, die nicht gut schmeckt, aber doch hilft. Die doch der Heilung dient. Bedenke, den Kelch des Zorngerichts hat Jesus für dich genommen. Diesen wirst du niemals schmecken müssen, wenn du an Jesus glaubst. Und jeder Kelch nun, den Gott dir darreicht, wenn du an Christus glaubst, dient dir zum Guten, zum Nutzen. Ob Freud oder Leid. Und wo wir lernen, statt im fleischlichen, sündigen Affekt das Schwert des Fleisches zu greifen, und stattdessen den Kelch aus des Vaters Hand zu empfangen. Das ist wahres christliches Heldentum. Das ist geistliche Stärke. Und ein letztes. Verwechsle nicht das Schwert mit dem Kelch. Das Schwert der Menschen ist nicht immer als Kelch Gottes zu ertragen. Das heißt, nicht jedes Leid, nicht jede Not ist automatisch ein Leidenskelch, den der Vater uns darreicht. Jesus, er verurteilte die Pharisäer öffentlich, weil sie den Menschen Lasten aufbinden, die Menschen unter eine Not, eine Leid bringen, die Gott ihnen nie geboten hat. Martin Luther erprangerte das Verhalten der römisch-katholischen Kirche an, die den Menschen eine Angst, einen Leid, eine Panik verursachte und ihnen die Gnade verheimlichte, obwohl es nicht das von Gott bestimmte Maß war. Wenn Menschen in Betrug, in Lüge oder Lieblosigkeit handeln, dann sollten wir bereit sein, nicht mit dem Schwert des Fleisches, aber mit dem Schwert des Geistes die Wahrheit aufzuzeigen und dafür einzustehen. Und nicht zu sagen, ihr müsst das alles ertragen. Das ist Fatalismus. Ich muss einfach alles über mich ergehen lassen. Nein, wir sollen doch für die Wahrheit kämpfen. Nicht jedes Schwert der Menschen ist automatisch der Kelch des Leids, den Gott uns darreicht. Und auch, Selbstverletzung ist nicht der Kelch Gottes. Es besteht auch unter Christen manchmal die Gefahr, dass wir uns den Kelch des Leids selbst bestimmen wollen. Selbst mischen, was wir an Leid zu trinken haben. Wie viele Christen haben schon Armut, Ehelosigkeit, Verzicht auf allen Genuss und alles Mögliche gewählt, weil sie dachten, dadurch würden sie frommer. Dadurch könnten sie Gott beweisen, wie heldenhafte Christen sie sind. Und vielleicht so manchen anderen Leidenskelch entgehen. Wenn ich selber unter Kontrolle habe, wenn ich mich selber peinige. Wer sich selbst den Trank bitter macht, zeigt damit aber keine geistliche Reife. Christen sollten keine Masochisten sein, die sich selbst verletzen, die sich nach Leid sehnen, sondern bereit sein, dankbar jede Freude aus Gottes Hand zu empfangen. Jeden Kelch des Segens, des Trostes, der Hilfe, des Beistands, aber gerade deswegen, in dieser Dankbarkeit, in dieser Freude, in dem Genuss an Gottes Güte, auch nicht vor den traurigen Schlücken zurückschrecken. Das ist ein Unterschied. Und verweigere nicht die Hilfen Gottes im Leid, aus Angst, den Kelch Gottes zu verschmähen. Wenn du krank wirst, wie es ja gerade hier in Deutschland kursiert, suche gesund zu werden und sag nicht, jetzt habe ich eine Grippe, das ist der Leidenskelch, den Gott mir darreicht. Ich setze mich einfach hin und gucke, ob ich sterbe oder nicht. Wer keine Medizin und keine Vitamine oder sonstige Mittel zur Gesundung benutzt, der ist nicht fromm ergeben, sondern undankbar töricht. Gott gibt doch auch Mittel der Hilfe, der Linderung, des Trostes zu so manchem Leid hinzu. Nicht jede Krankheit ist der Leidenskelch Gottes. Doch es gibt Krankheiten und auch dessen müssen wir uns bewusst sein. Es gibt Krankheiten, die wirklich als eine große Not bleiben, die medizinisch nicht einfach behoben werden können. Und da dürfen wir beten, wie Jesus, Herr, wenn es dein Wille ist, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Herr, wenn es dein Wille ist, so kannst du mich heilen. Natürlich dürfen wir das beten. Du kannst mich heilen, auch wenn die gewöhnlichen Mittel der Medizin bisher nicht geholfen haben. Aber auch hier, Gott, dein Wille geschehe. Wenn es der Kelch ist, den ich trinken soll, dann hilf mir zu ertragen und deinen Namen zu preisen. Wenn es der Kelch ist aus deiner Hand, dann hilf mir, das zu erkennen und gib mir Kraft, das entschlossen anzunehmen. Wer aber in der Not bereit ist, auf alles einzugehen, um nur irgendwie dem Leid zu entgehen. Wer in Krankheit keine medizinische Lösung findet und dann zu irgendwelchen Schamanen läuft oder okkulte oder esoterische Heilpraktiker aufsucht, da schlägt er dann mit dem Schwert zu, wo er den Kelch nehmen sollte. Wisst ihr, Petrus hat schnell gelernt. Petrus hat sehr schnell gelernt. Sein erster Brief, er handelt viel von dem Wert, ja von der Herrlichkeit zu leiden, anstatt zu kämpfen. Wie wichtig es ist, sich der Obrigkeit unterzuordnen, im Gehorsam gegen Gott. Er spricht davon, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollten, dass wir nicht Schmähung mit Schmähung vergelten und Böses mit Bösem, weil Jesus unser Vorbild ist, der geschmäht nicht wieder schmähte, der leidend nicht drohte, sondern sich dem unterwarf, der gerecht richtet. Aber er ermahnt auch, für ein geheiligtes Leben zu kämpfen. Sich in Verfolgung, in Not, in allen Widerständen, in Leid, doch ernsthaft darum zu ringen, ein geheiligtes Leben zu führen, was ein wahres Zeugnis ist vor der Welt. Wenn sie die guten Werke sehen und Gott preisen können. Und in seinem zweiten Brief beschreibt er den Kampf mit dem geistlichen Schwert. Für die Wahrheit, gegen die Irrlehrer. Petrus hat die Lehren vom Schwert und dem Kelch gelernt. Tun wir es. Dazu helfe uns Gott. Amen.